Hey Tobi, was wollen wir denn heute machen?
Genau das gleiche wie jeden Tag, Bibi. Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen.
Aber das haben wir doch auch schon gestern gemacht.
Wie wär's dann, wenn wir über Kreativität reden?
Willkommen zum Siemens-Podcast Talking Creativity.
Autos können nicht fliegen? Wir zeigen dir, dass mit Kreativität alles möglich ist und dass diese wunderbare Fähigkeit in jedem Einzelnen von uns steckt.
Hör jetzt rein und lerne mehr über deine persönliche kreative Fähigkeit und deren Bedeutung für dich, für Organisationen und für die Gesellschaft.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Kreativ-Podcasts Talking Creativity. Heute wieder ohne die liebe Bianca. Wir müssen auf sie verzichten, aber sie hat mir versprochen, wenn sie aus ihrem Kurzurlaub, den sie natürlich wohl verdient hat, wieder zurück ist, geht's weiter mit ihr zusammen. Aber zurück zum Hier und Jetzt. Heute haben wir einen Head of Brand and Communications und gleichzeitig einen Biersommelier als Gast, Martin Blickhahn. Ich bin sehr gespannt. Bier habe ich leider nicht dabei, aber vielleicht kann er mir, wenn das Mikro aus ist, nachher noch das ein oder andere Bier empfehlen, was ich noch probieren sollte. Als Head of Brand and Communications bei Design Offices steckt er und sein Team hinter dem Markenauftritt des Unternehmens, optisch sowie inhaltlich. Sein Standbein und Steckenpferd sind die Public Relations. Bevor Martin zu Design Offices kam, hat er eine interessante Reise durch die Kommunikationswelt gemacht. Nach seinem Studium der Sportwissenschaften in Köln landete er in einer Kommunikationsagentur, wo er Markenartikel und Verlage betreute. Nebenher absolvierte er 2005 erfolgreich den Fachwirt Public Relations. Danach zog es ihn auf die Kundenseite zu RTL 2 in München. Was als vorübergehendes 12-Monats-Abenteuer geplant war, entwickelte es sich zu einer 13-jährigen Reise. Ups. In der 8 davon in leitender Position zuletzt als Vice President Consumer PR glänzte. Dazu aber gleich mehr, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber es ist noch nicht alles, denn Martin, ich spreche es jetzt mal so aus, weiß nicht, ob das hessisch, korrekt ist.
Genau,
hessisch, sein Spitzname. Ich, als hessisches Wort kenne ich nur Adelberg, finde ich, liebe ich diesen Namen von Aschaffenburg. Aber Martin, der ihm vom hessischen Akzent verliehen wurde, ist ein ausgebildeter Biersommelier, wie ich schon erwähnt habe. Vielleicht können wir da auch die Brücke schlagen, was denn Bier mit Kreativität zu tun hat. Aber ich glaube, was sein Job mit Kreativität zu tun hat, das wird ein leichtes sein. Trotzdem freue ich mich sehr auf das Gespräch und die Einblicke. Neben dieser beeindruckenden Karriere, sage ich jetzt mal, und trotzdem Bier eine Rolle spielt, frage ich mich, wie da die Balance aussieht zwischen Biersommelier, ist das nur ein Hobby oder ist es Leidenschaft oder ist es schon ein zweites Standbein? Lieber Martin, schön, dass du da bist. Ich bin gespannt auf deine Perspektive.
Guten Morgen, Tobi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich habe tatsächlich das Thema Bier vor einigen Jahren entdeckt oder das Thema Biervielfalt,
ja.
Biervielfalt, Bierkultur, Biertradition. Und aber das läuft komplett neben dem Hauptberuf. Der Hauptberuf ist nach wie vor Marketing und Kommunikation und im Privaten erlebe ich das eine oder andere.
Heißt, du brauchst auch ein bisschen und probierst dich da aus oder bist du eher so, dass du sagst, du versuchst oder verkostest gerne verschiedene Biere und berätst auch Freunde oder genau. wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, verkosten, erkunden, ja. dazulernen und es gibt etliche Aspekte rund ums Bier, um die ja. man sich kümmern kann. Geschmack ist das eine, aber ja. Rohstoffe, Herstellung, okay. Vermarktung, Biergeschichte, was hat das Getränk im Lauf der Jahrtausende, ja. die es ja schon auf dem Buckel hat, ja. So in den Gesellschaften für eine Rolle gespielt und da gibt es unzählige Anekdoten und über die kann man ganz toll sinnieren ja. und sich dann vielleicht dabei auch noch irgendein Getränk zur Seite nehmen, das genau in dieser Zeit vielleicht Hochkonjunktur ja. hatte.
Ja, spannend. Hast du noch so einen Lieblingsbierstil, der dir gefällt, wo du sagst, das trinkst du ganz gerne? Ich weiß nicht, ist es ein helles, also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, ja, Weizen, Pilz, hast du da irgendeine noch eine Richtung, ohne dass wir uns jetzt irgendwie auf eine ja. spezifische Marke festlegen müssten, was wahrscheinlich noch schwerer ist? Aber
ja, das Gute ist, dass die Frage so häufig kommt,
dass du schon vorbereitet bist.
Genau, schon die Antwort darauf habe. Die Antwort ist zweigeteilt. Ja. Punkt 1 ist das Wichtigste, ein Bier, das zum Anlass passt.
Okay.
Und das ist von der Stimmung abhängig, das ist von der Jahreszeit abhängig, also du trinkst natürlich im oder im Sommer ist natürlich etwas Leichteres, Fruchtigeres sicherlich besser geeignet als was ganz, ganz Schweres, Dunkles, was man dann eher im Winter zum Adventsbraten dazu trinkt. Und das Zweite ist, wenn ich mich dann aber entscheiden müsste, dann schlägt mein Herz schon für die etwas schwereren Exemplare. Also da dürfen es auch gerne mal 8-12 Volumenprozent sein, etwas dunkler, schwerer, und die schmecken dann auch viel stärker, also einen viel voluminöseren Körper und schmecken dann auch viel stärker nach Pflaume, Dörrobst, haben viel mehr Malz, und das ist schon was, wo ich dann eher hingreife.
Ja, cool, spannend. Ja, dazu vielleicht dann später mehr. Jetzt sind wir aber hier natürlich im Podcast Talking Creativity, und die Eingangsfrage, die uns immer ganz wichtig ist, ich meine, dein Job schreit ja schon nach viel Kreativität, aber was mich oder was uns ja immer besonders interessiert, was ist denn für dich Kreativität? Wie würdest du es beschreiben? Was ist deine Sichtweise darauf?
Im Besonderen ist es die Art und Weise zu denken, auf neue Ideen zu kommen und sich dabei in zumindest einem wesentlichen Prozessschritt überhaupt keine Grenzen aufzuerlegen. Weil, also das sagt ja nicht nur ich, das sagt ja auch die Wissenschaft.
Ja.
Es einfach so ist, dass man in dem Moment, in dem man in sich in der Sammlung befindet, noch nicht in die Bewertung gehen sollte.
Sammlung von Ideen meinst du, okay. Ja. Ja. Wenn du sagst, es ist eine Art zu denken, könntest du da noch ein bisschen konkreter noch ein paar Worte drüber zu verlieren? Wie muss ich mir das vorstellen, Art zu denken? Also hast du so eine Art und Weise, wie du, also was sagst du deinem Gehirn so, hey, jetzt, also eine Art und Weise, dich darauf einzustellen, oder wenn du jetzt vor einer Herausforderung stehst, wo du erstmal viele Ideen bräuchtest, gibt es da noch irgendwelche konkreteren Perspektiven zu?
Die Ideen kommen eigentlich immer zuerst. Also ich sage nichts zum Gehirn, sondern der Körper produziert seine Ideen und gibt dann Bescheid. Und es wird eigentlich eher immer das Problem, die dann einzufangen, zu Papier zu bringen und so zu sortieren, dass man mit ihnen weiterarbeiten kann. Ja. Also wahrscheinlich kennen das viele Menschen, die auch, weiß ich nicht, einen Zettel und einen Stift auf dem Nachtschränkchen liegen haben, weil ihnen irgendwann vogelwilde Ideen kommen, die sie dann zu Papier bringen und zu einem anderen Zeitpunkt dann nochmal in die Hand nehmen, wenn sie sich mit was anderem möglicherweise total ideal ergänzen.
War für dich jetzt so Kreativität immer schon irgendwie so eine, ich meine, sag mal, menschliche Fähigkeit oder, wie du es jetzt beschrieben hast, eine Art zu denken, etwas, worüber du dir Gedanken gemacht hast? Oder war das jetzt eher sowas, wo man sagt, okay, das ist halt, also ich bin halt kreativ, ja, ich habe halt Ideen, weil das ist irgendwie mein Job, aber hast vielleicht noch nicht so viel drüber nachgedacht. Ist das was, worüber du schon reflektiert hast, wo du vielleicht auch, ich sag jetzt mal, mit deinen Teams sprichst, so, wie können wir kreativer werden? Ist das was so eine Rolle in deinem Leben bisher gespielt hat?
Früher habe ich immer gedacht, ich bin der Kreativste von allen, bis ich dann irgendwann im Job gelandet bin und festgestellt habe, dass Kreativität was anderes ist, als einfach nur verrückte Ideen zu haben oder ein ausgeflippter Mensch zu sein.
Das ist spannend, okay.
Ja, und das ist mit den ersten Jahren in der Agentur, wenn du wirklich mit Menschen aus allen Disziplinen zu tun hast und mit Ideen quasi in Kontakt kommst, die einerseits total verrückt sind, aber andererseits auch eine Grundlage haben. Also wenn dir ein Designer in der Beratung Farbwelten erklärt, mit ihrer Wirkung, Optiken erklärt, mit möglichen Assoziationen, wo die Marken, den Markenkern oder bestimmte Markenbotschaften unterstützen, das ist so die total konstruktive Art von Kreativität, die ich total bewundere, und davon bin ich weit weg. Das Gute ist, ich habe inzwischen gelernt, wie ich an diese Ressourcen komme, wie ich dieses Potenzial der Kreativen, und das ist auch im Team der Fall. Es gibt so viele Talente, es gibt so viel kreatives Potenzial, und Gott sei Dank habe ich inzwischen gelernt, wie man das zutage fördert. Aber mich selbst würde ich nicht als wahnsinnig kreativ bezeichnen.
Ah, spannend, okay. Ja, das heißt, das Bild, was ich jetzt so im Kopf habe, nachdem du es beschrieben hast, wäre so eher so jemand, dass du dich so verstehst als jemand, der so versucht, die, ich sag mal, Kreativität zu orchestrieren, ja, die richtigen Ressourcen ansprechen oder weiß, woher man sich welche Ideen, welche Perspektiven holen muss, wie man auch quasi vielleicht die Menschen im Team dazu befähigt, oder? Und um dann ein bestmögliches Ergebnis vielleicht für den Kunden jetzt in dem Fall oder ein kreatives Ergebnis, sei es was auch immer es ist, zu erzielen. Trotzdem spannend, du sagst, so als besonders kreativ würdest du dich selbst nicht bezeichnen. Warum glaubst du das oder was bringt dich zu dem Schluss?
Das erlebe ich jeden Tag, wenn es darum geht, was wir dem Kind zum Geburtstag schenken.
Kümmert sich die Frau darum. Okay.
Meistens ist es so, dass die richtigen und guten Impulse da von ihr kommen. Ja, da versuche ich dann mit irgendwelchen Denkweisen ranzugehen. Mhm. Und also es war schon immer so, dass die Ideen jetzt beispielsweise für Geschenke, die kommen irgendwann in einem Moment, aber die kommen nicht auf Knopfdruck. So, und ich glaube, dass du ein richtiger Top-Kreativer bist, wenn du auch die Fähigkeit hast, das abzurufen in dem Moment, wo es gebraucht wird.
Ja.
Denn die Ideen immer mal wieder auf einen Zettel zu schreiben und irgendwo zu sammeln, kann hilfreich sein, aber es hilft dir natürlich nichts, wenn du vor einer konkreten Aufgabe stehst.
Ja, das stimmt. Das ist spannend. Da gibt es so verschiedene Perspektiven von Gehirnscans, weil man weiß, man kann natürlich ein bisschen Ideen oder kreativ sein, auch im Bewusstsein. Also du kannst bewusst drüber nachdenken und versuchen, in diesem Moment Ideen hervorzufördern. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass ganz viel kreative Ideen halt im Unterbewusstsein passieren. So wie du es auch beschrieben hast, manchmal kommen die halt einfach oder unter der Dusche dieser Einfall. Ne? Man weiß vielleicht gar nicht, wo es herkommt. Also man weiß, dass es am Ende ein Zusammenspiel aus bewussten und unterbewussten Denken ist. Ja, und das Unterbewusste kann ich nicht so steuern. Und was die festgestellt haben, das ist ganz spannend, das zahlt auf das ein, was du sagst, ist, dass die festgestellt haben, dass es Menschen gibt, so super kreative, man weiß noch nicht, warum und wie die das machen, aber in verschiedenen Hirnscans hat man festgestellt, dass das Menschen sind, die in der Lage sind, das bewusste Denken und das Unterbewusste irgendwie gleichzeitig ablaufen zu lassen. Weil typischerweise ist es eher so, dass man diesen unterbewussten Prozess sozusagen eher ablaufen hat oder ablaufen lässt, wenn man halt nicht bewusst denkt und halt eher sich entspannt unter der Dusche eben. Ja. Es gibt aber scheinbar so ein paar super kreative Köpfe, die das irgendwie geschafft haben zu parallelisieren oder zusammenzulegen. Und da weiß aber die Wissenschaft auch noch keine Antwort, warum das so ist. Super spannend, ja.
So eine Art von Superpower.
Ja, genau, ja. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt, ist mir nur mal über den Weg gelaufen, als ich mich mal damit beschäftigt habe. Weil das ist ja, glaube ich, das eine, ne, wo wir vielleicht auch ein bisschen daran zahnen, dass wir oft halt wissen, okay, wir brauchen jetzt eine kreative Lösung, vielleicht sind wir mit dem, was wir aktuell haben, noch nicht zufrieden. Gleichzeitig hast du halt nicht so den direkten Weg und kannst irgendwie erzwingen, ne, sondern musst halt eher so mit dem Wissen, naja, im Unterbewusstsein passiert was, vielleicht auch mal weglegen, ne, noch mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Also musst du ein bisschen darauf vertrauen, dass schon vielleicht auch was Besseres kommt noch. Ne?
Es muss irgendwas vor sich geht.
Genau.
Ja, denn ansonsten hast du natürlich im Tagesgeschäft die Möglichkeit, dich verschiedener Kreativtechniken zu bedienen, was natürlich in Meetings durchaus ein hilfreiches Tool ist, aber auch das muss, also erstens muss es richtig angewendet werden, zweitens muss es auch gelernt werden, denn es funktioniert beim ersten Mal. Da musst du schon eine ganz besondere Runde haben, dass das wirklich Früchte trägt beim ersten Mal.
Da bin ich bei dir, weil das ist immer oft die Diskussion, die wir auch führen im Sinne von, naja, Tobi, ich habe jetzt hier Methodik A, gib mir mal Methodik B, die dann besser ist. So, ne? Und ich glaube, dass dieser Hebel, quasi nur eine Methodik auszutauschen, gar nicht der große Hebel ist, sondern so viele andere Hebel gibt. Und glaube ich, ganz wichtig, was man oft unterschätzt, deshalb finde ich schön, dass du sagst, dass genau das, dieses, ich kann nicht nur eine neue Methodik nehmen und dann kommen sofort die besseren Ideen raus, sondern ich muss es erstmal üben. Diese neue Methodik muss man erstmal sozusagen verinnerlichen. Hast du da?
Ich glaube, dass das Umfeld und das Setting da auch ganz viel ausmachen können oder ganz viel ausmachen. Also das natürlich ist es anders. Jetzt sitzen wir hier in einem gut angelegten, gut ausgestatteten Meetingraum. Aber also der Kopf, wenn du jetzt sagst, es sind unterbewusste Prozesse, die teilweise sich einschalten. Und natürlich ist es so, je entspannter die Atmosphäre ist oder je liberaler die Atmosphäre ist, umso eher kannst du wahrscheinlich auch dieses Potenzial in irgendeiner Form kitzeln.
Ja. Ja, ich meine, euer Slogan von Design Office ist ja auch Feel Good, Work Better. Da würde ich tatsächlich sagen, dass es da ja auch auf jeden Fall ein paar Studien dazu gibt in die Richtung, wenn du halt ein besseres Wohlbefinden hast, auch eine gute Stimmung hast, dich wohlfühlst, dann ist es auf jeden Fall ein Hebel für mehr Kreativität, der definitiv da ist. Also wenn du nur unter Druck und unter Anspannung bist und dich auch nicht wohlfühlst, dann traust du dich halt auch nicht zu öffnen, ne? Weil eine Idee ist ja was sehr, sehr Persönliches. Ja, ich mache mich ja damit angreifbar, weil es ja von mir herauskommt. Und da, glaube ich, ist also darauf zahlt es auf jeden Fall ein.
Ist, glaube ich, auch was, was in diesem Ideenfindungsprozess, der noch ohne Bewertung durchlaufen soll, auch so ein Thema ist. Ja. Ne? Also wie oft kann man sagen, es gibt keine blöden Ideen? Aber natürlich gibt es Ideen, die, die vielleicht anderen Menschen in der Gruppe, bei denen irgendeine Reaktion auslösen. Und in dem Setting fühlt man sich natürlich auch nicht so wohl wie in einem komplett harmonischen. Klar, und da gehört auch der Ablauf des Kreativmeetings dazu, dass man sich überhaupt erstmal in die Atmosphäre bringt, da irgendwie ankommt, vielleicht eine Begrüßungsfrage, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat, stellt, dass sich einfach jeder mal ein bisschen warm geredet hat, ein bisschen in dem ganzen Setting angekommen ist, in der Gruppe angekommen ist. Es können auch teilweise so an der Oberfläche persönliche Dinge sein, wo man ein bisschen was über die anderen erfährt und dann hast du auch einen Blick dafür vielleicht, welche Rollen oder welche Typen von Menschen da in dem Raum zusammensitzen. Ne? Denn da kann man ja auch schon ganz früh erkennen, okay, die eine Person ist mehr auf der sachlichen Seite unterwegs und ein bisschen introvertierter, der andere spinnt die verrücktesten Ideen und dann sitzt da rechts hinten noch das Alpha-Tier, der aber direkt wieder kritisieren möchte und so weiter. Und deswegen bin ich auch ganz, ganz energisch dafür, dass man zielgebundene Meetings, also ergebnisorientierte Meetings auch mit einem Moderator macht, der mit der Gruppe nichts zu tun hat, aber professionell geschult ist.
Ja, ich glaube, das ist, was du gerade beschreibst, ist eine der größten Herausforderungen, da eigentlich. Es steckt ja ganz viel kreatives Potenzial in einem Team, auch in jedem einzelnen Menschen, aber ne, das zielgerichtet zusammenzuführen, ne, weil die Kritik des harten Kritikers im Team ist wichtig und richtig.
Total.
Kann aber natürlich auch andere Leute zum Verstummen bringen, dann ist es wieder zu hart. Ne? Ja. Ich glaube, da die Balance zu halten, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ja. Deshalb ist es für mich manchmal sogar fast eine Moderation, aber fast noch ein bisschen mehr, dass man wirklich eine Moderation halt speziell im kreativen Kontext, ne? Weil was ich auch immer sehe, ich weiß nicht, was deine Perspektive dazu ist oder deine Erfahrung aus den letzten vielen Jahren, wenn ich manchmal in so Kreativworkshops bin oder mal eingeladen werde und sage, schau es dir mal an und vielleicht findest du ja einen Weg, irgendwas besser zu machen, weil das ist ja ein bisschen unser Auftrag, immer Kreativität zu fördern, dann habe ich oft so das Gefühl, dass es so, also so Workshops in so Talkrunden, die bei Anne Will enden, wo ich dann aber das Gefühl habe, man kommt nicht, also man kreiert nichts, man schafft nichts, man ist nicht kreativ, sondern es ist eher so eine Art, okay, wir tauschen Meinungen aus, aber es entsteht für mich manchmal von außen drauf geschaut, genau, kein Progress, kein Fortschritt. Und das ist so ein bisschen da, was ich ganz oft sehe, so entweder man hat halt so eine Talkrunde, die kann auch gut moderiert sein, aber wie schaffe ich es dann wirklich, was zu schaffen, ne, und das in eine Richtung zu bewegen? Hast du da auch irgendwie Perspektiven, Erfahrungswerte, wie du damit umgehst oder was du vielleicht erlebt hast?
Ja, die Talkrunden haben ja ihre, aber auch ihre Berechtigung, ne? Wenn du dich über den, wie sagt man so schön, die Lage der Nation, wenn du dir über die Lage der Nation klar werden willst, dann ist es gut, wenn unterschiedliche Experten die Lage beleuchten und kommentieren, alle aus ihrer Sicht. Also von daher gucke ich auch hin und wieder wirklich gerne abends die Talkrunden, weil da, also klar, du hast zum einen die Politiker, aber du hast so viele unterschiedliche Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen und es wird mir immer wieder klar, und darüber freue ich mich auch, die Dinge sind komplex.
Ja,
es gibt keine einfachen Antworten, weil jedes Thema eine Komplexität in sich trägt und Wechselwirkungen hat.
Richtig,
und es ist schön, wie viel man da von Menschen lernen kann, wenn man sich einfach nur hinsetzt und zuhört. Gut, manchmal ist es verschwendete Zeit, aber nicht immer.
Ja. Ich glaube, die Herausforderung ist nur dann daraus, weil das ist ja vielleicht eine gute Vorstufe, wenn man so möchte, ne? Weil man muss Konsens finden oder irgendwie Perspektiven austauschen und dann hat man irgendwann vielleicht, ne, am Ende von so einer Talkrunde eine Komplexität erfasst der Situation und dann muss man aber irgendwie ins Machen kommen, ne? Oder ins kreative Weg finden.
Ja, du musst dich ja auch erstmal dem Problem nähern, beziehungsweise nennen wir es Fragestellung. Du musst dich der Fragestellung nähern, denn natürlich je präziser und konkreter formuliert die Fragestellung ist, umso klarer ist auch der Auftrag, den du letztens dann in dem ergebnisorientierten kreativen Prozess erfüllen sollst. Ne? Und wenn ich da eine konkrete Ausgangsfrage habe, dann kann ich da natürlich viel gezielter ansetzen und dann habe ich wahrscheinlich auch eine Möglichkeit oder die Chance, direkt Ideen zu bekommen, die auch auf dieser Saat auch schon sprießen.
Ja. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, so Fragestellungen oder Problemdefinitionen. So. Welche Rolle hat es bei dir in deiner Vergangenheit, in deinen Jobs vorher oder auch jetzt meinetwegen, bei Design Office gespielt? Wie viel Zeit verwendet man darauf, eigentlich die Fragestellung gut zu erfassen, beziehungsweise das Problem zu durchleuchten, rumzudrehen, aus anderen Perspektiven anzuschauen? Wie?
Es ist unerlässlich und auf der anderen Seite kann man es zu einem endlosen Prozess machen.
Ja.
Ne? Das ist ja immer die Herausforderung, sich zu dem Punkt vorzuarbeiten, an dem man sagt, jetzt haben wir unsere Fragestellung, jetzt haben wir unseren Projektauftrag, jetzt wissen wir genau, in welche Richtung wir fahren. Die Wirkung beziffert haben oder benannt haben. Das, was Projekt ABC verursachen soll, auslösen soll. Das haben wir jetzt genau beschrieben miteinander und da haben auch alle genickt und sagen, okay, das ist jetzt wirklich zusammengerafft und verdichtet, der Kernauftrag. Dann ist das Arbeiten natürlich deutlich leichter. Man muss nur aufpassen, dass der Prozess nicht ewig dauert, denn das tun manche Firmen, sich dann wirklich so lange miteinander im Kreis zu drehen, bis die Themen eigentlich schon längst wieder vom Tisch sind und man sucht immer noch nach dem Heiligen Gral.
Ja. Also dass man quasi eigentlich nur über die Probleme lamentiert, anstatt dann irgendwann in die, ja, was heißt das jetzt, was können wir jetzt tun, Bewegung kommt. Ja.
Von daher schätze ich Startup-Mentalität und auch Aussagen wie Fail Early, weil also meiner Natur ganz persönlich kommt es sehr entgegen. Also früh anzufangen, früh irgendetwas zu produzieren oder irgendetwas zu tun, um mit dem Feedback dann quasi wieder weiterzugehen. Also ich persönlich habe ein größeres Gewicht zu tragen, wenn ich etwas von A bis Z am Reißbrett durchplanen muss. Ja. Es gibt Dinge, die man am Reißbrett A bis Z durchplanen kann, aber selbst bei Bauprojekten haben wir festgestellt, persönlich ist das auch nur erstmal eine Absichtserklärung. Und es gibt ganz viele andere Dinge, die man im Prozess dann doch noch anders machen muss.
Ja, verstehe ich. Dieses Vorausarbeiten, dann mit Feedback weitergehen, das finde ich, glaube ich, für Kreativität ein super wichtiges Bild. Was ich oft spüre, ist bei jungen Menschen, die bei uns neu ins Team kommen, da ist oft so eine ganz zurückhaltende Haltung im Sinne von, ich will noch nicht so viel weit in die Zukunft arbeiten, weil ich komme eher mit so einer ganz kleinen nächsten Schritt, hole mir schon Feedback, wo ich dann manchmal sage, jetzt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, es kommt eher noch drauf an, wie du da noch weitergehst. Ne? Mach ruhig mal ein bisschen mutiger in die Zukunft. Ja. Und dann kommt immer die Angst hoch. Ja, aber dann ist es ja vielleicht für die Tonne, weil dann arbeite ich ja in eine Richtung und dann sagst du mir, aber das ist doch nicht so gut, sondern in eine andere Richtung. Und diese Diskussion führe ich sehr, sehr oft, wo ich dann oft mir denke, so, ich verstehe die Perspektive, aber ich glaube, für was Kreatives Neues schaffen, ist es unerlässlich, da mutig zu sein.
Aber kannst du das am Alter irgendwie festmachen? Also siehst du da eine Beziehung zwischen tendenziell jünger, eher in die Richtung, tendenziell erfahrener, eher in die Richtung?
Nee, das würde ich jetzt nicht pauschalisieren. Es ist eher so, das sind halt, sagen wir mal, junge Menschen, die bei uns als neue Teammitglieder mal anfangen. Ja. Wo man oft vielleicht auch eine der ersten Berufserfahrungen sammelt, während dem Studium oder so, dass ich oft diese Tendenz erkenne. So bei
und da ist aber der Punkt dann doch immer, wenn man länger da, jetzt muss man nicht zwingend Vorgesetzter sein, aber einfach länger da ist oder ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt, finde ich, hat da jeder, sofern es eben möglich ist, die Aufgabe, seinen Kolleginnen und Kollegen Mut zu machen und zu zeigen, dass in der Eigenverantwortung und in den eigenen Gestaltungsmöglichkeiten unglaublich viel Kraft liegt und auch, dass unglaublich viel Spaß machen kann. Aber das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt, dass von Menschen, die quasi neu ins Unternehmen hineinwachsen und möglicherweise wirklich noch nicht viel Berufs- und Lebenserfahrung haben, das zu verlangen. Da müssen wir Alte uns an der Nase packen und müssen die Leute an der Hand nehmen und müssen denen einfach dieses Feld ermöglichen.
Ja, definitiv. Wobei, ich weiß ja nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, so explizit, aber ich finde es manchmal ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, für unser Bildungssystem, dass man Menschen eigentlich so lange in dem Bildungssystem hat und sie eigentlich so wenig Mut im eigenen Tun haben oder Vertrauen ins eigene Tun. Weil ich mir dann, wenn man mich fragt, was ist gefühlt 50% meiner Zeit, ist es eigentlich, anderen Mut zu machen, zu ihren eigenen Ideen und ihren eigenen Konzepten zu stehen und diese einfach mal weiterzudenken.
Ja, das leistet die Schule leider nicht. Ne?
Das leisten
Familie, privates Umfeld, Vereine, Gesellschaft. Ne? Aber da hat die Schule leider noch keine große Rolle da in dieser Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Wobei es auch Gegenbeispiele gibt. Also ich hörte von Projekten in der Grundschule, wo die Schülerinnen und Schüler in der dritten Klasse schon sich Referatsthemen ausdenken, diese Referate vorbereiten, bei der Vorbereitung vom Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin enger oder weiter an die Hand genommen werden und letzten Endes dann alle im Alter von, wie alt ist man da, 8, 9 Jahre, schon mal ein Referat vor einer Gruppe gehalten hat. Und ich glaube, dass das unglaublich viel Positives für die Persönlichkeit hat.
Ja.
Dieses ganze Thema, sich erstmal für ein Thema vollkommen frei zu entscheiden. Möchte ich über Fledermäuse reden, über Rentiere oder vielleicht doch über den Apfelbaum in unserem Garten. Das dann auszuarbeiten, auf einem Poster zu gestalten, die Feedbacks quasi anzunehmen, während des Prozesses und dann aber auch wirklich vor 25 Leuten vorzutanzen und am Schluss eine Note dafür zu bekommen. Und ich kann mich erinnern, dass wir das...
geht mir ähnlich, ja.
Definitiv nicht hatten.
Nee. Viel zu wenig leider gemacht.
Ja, absolut.
Aber es ist schön, wenn weil das Gefühl habe ich auch, dass die Bildungslandschaft ein bisschen mehr in diese Richtung geht, weil ich glaube, wenn wir in die Zukunft schauen, so eine der wichtigsten Fähigkeiten, neben natürlich auch irgendwie Mathe, Formeln verstehen und rechnen können, ist aber doch eigentlich genau das zu tun, ne? Vor irgendwelchen Themen zu stehen, sich da reinzuwühlen und einfach selber irgendwie etwas zu gestalten, einen Weg zu finden, eine Antwort oder eine Frage zu finden, auf der man versucht, eine Antwort zu suchen, zu finden. Und das ist, glaube ich, also extrem wichtig. Also das sehe ich halt auch ganz stark, auch wenn man sich fragt, wie kann ich Kreativität in einem Team oder in einem Unternehmen fördern, ist es ganz viel Mut machen zu eigenen Entscheidungen, weil ich bin immer so überrascht, wenn dann, also auch ich Gespräche mit Menschen aus dem Team oder aus der Organisation habe, dann kommt dann immer, ja, ich würde es ja so machen, aber so, was denkst du denn? Und manchmal denke ich mir so, also ich kann dir gerne ein Bild mitgeben, aber wie kommst du da drauf, dass ich es besser weiß? So, keine Ahnung. Ich meine, du als die Person, die jetzt was vorschlägt, du hast wahrscheinlich x Stunden investiert, auf jeden Fall 1000-mal mehr als ich. Ja? Wer wäre ich, um mir anzumaßen, dass ich irgendwas jetzt in der Welt da, wo du dich eigentlich jetzt schon 10-mal besser auskennst, was besser weiß. Man kann halt Fragen stellen oder man kann es challengen in irgendeiner Form. Das ist ja auch oft Feedback oder sagen, hey, aus meiner Erfahrung würde ich vielleicht das so machen oder hast du daran gedacht? Ne? Das ist schon spannend. Also da frage ich mich schon.
Aber da brauchst du auch das Sparring. Da brauchst du auch eine zweite Person dazu. Ich denke, ein Prozess, eine Idee, die kann man, wenn man sagen will, okay, ich will das bis zur vollen Wirksamkeit weiterentwickeln, dann musst du ja immer wieder in diese Challenge gehen. Dann musst du ja immer wieder Fragen stellen, die dir den Hinweis geben, ob du jetzt mit der Fragestellung wirklich am Ende bist. Denn sobald du noch fragen kannst, und warum?
Ja.
Und was tut das?
Genau. Ja.
Und warum? Und was tut das?
Ja.
Da fragst du nochmal und nochmal. Und solange du diese Frage noch beantworten kannst, nochmal neu beantworten kannst, ist es halt nicht zu Ende. Und das geht nicht in einem, also mein Körper schafft es nicht, das mit dir selbst auszumachen.
Ja, das stimmt.
Na, deswegen.
Also aber das ist jetzt super spannend, was du sagst mit der Warum-Frage. Ist das was du in deinem Team oder wenn du mit Menschen kreativ arbeitest, was ist, was du oft tust, dass du immer fragst, warum?
Total. Und das ist ich entschuldige mich dann immer dafür, dass ich den Menschen auf den Keks gehe. Ich sage ihnen vorher, ich werde jetzt auf den Keks gehen, weil ich einfach bis zu Ende frage.
Ja.
Ich frage dann bis zu Ende und warum?
Ja.
Du verhinderst Enttäuschung.
Ja.
Du verhinderst, dass etwas nicht zu Ende gedacht ist. Also ausgenommen, wir sagen jetzt Try and Error. Ne?
Ja,
das klammern wir jetzt aus. Wir haben jetzt wirklich die konkrete Fragestellung, es muss etwas zu Ende gedacht sein und wirklich marktreif rausgeschossen werden oder für uns in die ideale Anwendung kommen. Du verhinderst Enttäuschung. Wenn etwas nicht zu Ende gedacht ist, das kommt ja meistens gar nicht auf den Markt, das wird ja dann vorher irgendwo gechallenged und wenn du Pech hast, total zerrissen, ja, weil du es nicht zu Ende gedacht hast. So, und diese Fragen musst du dir stellen. Und das ist natürlich in einem Dialog viel, viel einfacher als in einem Monolog. Und da gehe ich aber tatsächlich meistens so in die Gespräche rein, dass ich sage, so, Entschuldigung, jetzt wird es vielleicht ganz kurz ein bisschen anstrengend für dich. Ich sage dir auch, warum. Also, das ist einfach meine Herangehensweise. Weil ich
bin da total bei dir.
Also, ich habe den Vorteil, dass in meinem Kopf auch unglaublich viele Ideen herumspringen, die keine Struktur haben. Ich aber auf der anderen Seite sehr gut strukturiert denken kann, nur leider nicht gleichzeitig.
Ja. Und wer kann das schon gleichzeitig?
Wer kann das schon gleichzeitig? Ja. Genau. Ja, es ist auch eine harte Disziplinfrage, ja, das zu tun oder die Arbeitsschritte zu trennen und so weiter. Und das, mir fällt es allein unglaublich schwer. Und ich mache dann das, was ich mir von meinen Mentoren quasi auch wünsche, da als Sparringspartner nebendran zu stehen, zu helfen, den anderen zu sortieren.
Ja, total. Ja,
und ich glaube, dass da eins und eins im Zweierspiel gegenseitig die Ideen des anderen potenzieren.
Auf jeden Fall. Also ich bin da komplett bei dir. Diese Frage, warum ist, was Kreativität angeht, so mächtig, weil du einfach den anderen dazu bringst, nochmal in neue Richtungen zu denken und das halt auch zu durchdenken.
Ja, und du nimmst ihm eine Bürde ab. Also du nimmst ihm eine ganz schwere Last ab, die dich im Prozess ja normalerweise so hemmt. Ne? Also erstmal weiterzudenken in eine Richtung und so weiter. Und du hast dann jemanden neben dir, auf den du vertrauen kannst, der das strukturell im Auge behält, ja? Der dich aber machen lässt. Ja. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel einfach viel mehr Wirkung
entfaltet. Vielleicht einer der Gründe, warum die großen Firmen oft von so Tandems gegründet wurden. Ja. Ne? Steve Wozniak, Steve Jobs und was Microsoft-Gründung war, glaube ich, auch zwei Leute,
genau,
und so weiter.
Ist da
vielleicht
ist
das, genau, vielleicht ist das genau dieses Sparings-Gedanke mit diesen Warum-Fragen. Was ich aber, ich weiß nicht, wie das bei dir immer ist, aber du sagst ja selber schon, du warnst quasi vor, weil jetzt wird es irgendwie kurz anstrengend. Das habe ich bei mir im Umfeld auch oft, weil die Leute sagen, boah, du gehst mir auf den Nerven, Tobi. Mhm. Immer mit dieser Warum-Fragerei. Das Spannende war aber zu sehen, dass die Leute dann irgendwie, wenn sie es dann erlebt haben, ist natürlich total anstrengend, weil es natürlich kognitiv anspruchsvoller ist, immer alles warum zu durchdringen, ne? Mhm. Als jetzt, sage ich mal, einfach mal ein bisschen weiterzugehen und das anzunehmen, das passt schon. Ne?
Ja.
Das Spannende ist aber dann zu sehen, dass die Leute dann merken, ah, okay, krass, ich trainiere das richtig, ne? Ja. Dieses Dahinterblicken und immer warum fragen. Und plötzlich merken sie auch, dass sie sich da halt, ich will nicht sagen leichter tun, aber vielleicht ein bisschen schneller, besser auch zu kreativen Ergebnissen kommen. Und dadurch auch schneller zu so einem Erfolgserlebnis kommen dann und eben nicht, ich sage jetzt mal, abgewatscht werden, weil irgendeiner was fragt und sie dann, habe ich nicht drüber nachgedacht, ja. Und dadurch auch, das ist eigentlich ganz spannend, durch viel Warum in erster Instanz, in dem Vertrauensumfeld, einfach viel mehr, ja, Vertrauen in die eigene Kreativität, in die eigene Gestaltungsfähigkeit entsteht. Wir würden das jetzt dann nennen, die Creative Confidence, ne? Weil du sozusagen dann am Ende, ja, dann halt, ja, was sehr Überzeugendes präsentieren kannst, vor welchem Gremium oder welchem Umfeld auch immer. Ja, deshalb bin ich ein Riesenfan von Warum.
Sicherheit auch, ne? Weil du ja diese ganzen Fragen dann im Prozess vorher schon einmal gesehen hast und gehört hast und dich auch gedanklich damit beschäftigt hast. Ich bin überzeugt davon, dass auch da sich neuronale Vernetzungen bilden, die dir Sicherheit geben.
Ja. Hast du das irgendwo gelernt? Hast du jemanden gehabt, der dir das beigebracht hat, dieses Warum-Fragen oder generell so kreatives Arbeiten? Wenn du da jetzt auf so dein Leben blickst, ist das was du dir so wie so autodidaktisch selber angeeignet hast? Oder gibt's da...
Schonungslos ehrlich, es ist eine massiv große Sammlung von selbstgemachten Fehlern.
Ja.
Und dazu natürlich ein bisschen Wissen, ne, was du dir ansammelst im Studium, in unterschiedlichen Kursen und Fachrichtungen, aber auch im Berufsleben mit Weiterbildungen, privater Natur, beruflicher Natur. Ja. Und so, da kannst du schon, also das ist ja das Schöne am Älterwerden, unter anderem, dass du doch irgendwann entdeckst, was du kannst, und dann auch in der Lage bist, das gezielt irgendwie zu füttern. Und auch wenn du dich dann in irgendeiner Form in eine persönliche Nische oder auch Einzigartigkeit hineinentwickelst. Wenn du das dann weißt und das dann anwenden kannst, dann kannst du viel, viel Gutes bewirken.
Definitiv. Hast du neben diesem, ich sage jetzt mal vielleicht Vorliebe zu Warum-Fragen oder zu Hinterfragen noch andere, ich sage jetzt mal Techniken, Kreativitätstechniken, Tools, Dinge, die du gerne anwendest oder die du gerne fragst oder nutzt oder schwer?
Es sind tatsächlich ganz selten wirklich die Kreativtechniken, aber so gut wie immer ist es die Grundannahme und der Grundwunsch, ich bereite dir jetzt das Feld, ich nehme dir jeden Druck.
Ja.
Das ist es eigentlich. Ich nehme dir jeden Druck. Selbst wenn ich im Rucksack 7 Zentner Druck habe, wir müssen das schnell umsetzen, wir müssen das top umsetzen, alles drum und dran. Ich kann diesen Druck nicht auf den Kreativen weitergeben. Es ist, weil es den Prozess komplett kaputt macht. Also ich nehme den Druck dann mit und versuche in der Fragestellung maximal sachlich, maximal themenorientiert zu sein und viel Freiheit zu gewähren. Aber natürlich, wenn du merkst, wir kommen nicht vorwärts, dann ja, erklärst du vielleicht nochmal den Hintergrund und die Wichtigkeit der Aufgabe und alles drum und dran. Aber du darfst diese Kreative, also diese Phase des Erschaffens, etwas ja, zu erschaffen, die kannst du nicht mit Steinen des Drucks bewerfen, sondern die braucht Raum. Und wenn wir diesen Schritt getan haben, dann gehen wir den nächsten Schritt und sagen, jetzt sortieren wir es, was davon nehmen wir. Dann kommt vielleicht noch eine Warum-Frage oder eine Was brauchen wir dafür-Frage ja, und sowas. Und das funktioniert meistens ganz gut.
Bin ich total dabei. Jetzt würde ich trotzdem noch eine andere Perspektive reinwerfen. Apollo 13-Mission, glaube ich, die hatten irgendwie mal eine Raumstation. Ich weiß die genaue Geschichte jetzt nicht im Detail, aber irgendwas war kaputt. Hatten entsprechend Druck, weil sie mussten das lösen, ansonsten wären sie quasi gestorben oder Sauerstoff wäre ausgegangen, irgendwie sowas. Und sie hatten halt nur ein spezifisches Set an Tools dort oben.
Ja.
Und dann hat man auf der Basisstation halt diese Tools einfach auf den Tisch geworfen und sich dann quasi kreativ in einem Team überlegt, was können wir jetzt daraus machen. Ne? Mhm. Da würde ich jetzt sagen, die hatten extremen Zeitdruck, ja, ne? Das sozusagen zu lösen.
Mhm.
Was wäre jetzt deine Perspektive darauf? Warum waren die trotzdem da, vielleicht kann man jetzt sagen, irgendwie schon kreativ, oder? Da dann so schnell trotzdem eine Lösung für das Problem zu finden.
Natürlich, ne?
Ja.
Also mir kam direkt spontan das Bild von Rettungssanitätern
in
den Kopf, die teilweise ja extrem schwierige Situationen haben, lebensbedrohliche Situationen haben und auch unglaublich schnell dann entscheiden müssen, was das Richtige ist. Und da gibt es auch ein Basis-Toolkit, natürlich, dass man anwendet, durchführt. Aber da ist natürlich dann der Fokus, ne? Ruhe bewahren, Fokus legen, ganz wichtig.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube nämlich, also wenn man da wieder in die Wissenschaft schaut, ich glaube, was wichtig ist, also so habe ich es für mich halt rausgenommen, ist, ich bin auf jeden Fall bei dir, ne, an manchen Stellen den Druck auszunehmen, um was entfalten zu lassen und dann aber wieder an den richtigen Stellen wieder irgendwie, ich sag mal, Druck reinzugeben. Übersetzt würde das bedeuten, in der Wissenschaft, da gibt es Forschung zu Constraints, also Einschränkungen, welche Form auch immer, ne, Zeitdruck wäre jetzt eine Perspektive, Ressourceneinschränkungen und so weiter, weil es gibt ja auch Beispiele, dass Gefangene super kreativ sind, in Ausbruchwerkzeug oder was auch immer zu entwickeln, zu basteln, kreativ zu sein. Von daher glaube ich, ist meine Wahrnehmung da oft, wenn ich die wissenschaftlichen Perspektiven da angeschaut habe, dass es dieses Wechselspiel braucht. Also Freiheit, Druck oder Constraints rausnehmen, aber an den richtigen Stellen auch wieder reinzugeben. Ja. Und das halt smart wieder zu orchestrieren, ist die Herausforderung. Resoniert das mit deiner Perspektive und deiner Erfahrungswelt?
Ja, absolut. Also ähnlich wie das vorhin angesprochene, man kann sich sehr, sehr lange im Kreis drehen.
Ja, genau.
Macht es natürlich auch keinen Sinn, ein Kreativmeeting über 7 Tage irgendwo auf der Wiese zu machen, sondern
klar, nur frei zu spielen,
läuft da eine Zeit mit. Und es ist ja auch so, wenn du... Wahrscheinlich kann man das neben das Pareto-Prinzip legen und kann sagen, in 20% der Zeit hast du 80% der Ideen generiert. So, und da kann man sich den Rest der Zeit auch schenken.
Die richtige Dosis wahrscheinlich, des Drucks oder der Constraints wäre wahrscheinlich so die richtige Konsequenz vielleicht. Ne? Genau. Und das ist was, wo man Erfahrung braucht, oder? Wo du wahrscheinlich dann mit deiner Erfahrung dann in dem Projekt, sag mal, du kriegst vielleicht Druck von deinem Führungsteam, wie auch immer, merkst aber, okay, wenn ich jetzt den Druck jetzt hier erhöhe oder da mehr Constraints reingebe auf den Kreativen, die Kreative, die da gerade dran arbeitet, wäre es wahrscheinlich zu viel. Das ist immer so in der Situation abwägen,
aber es gibt
oder?
Auch, ich konstruiere jetzt mal den Fall, ich brauche das in 12 Minuten.
Ja.
Dann gebe ich aber auch die Einschränkung schon mit.
Ja, ne? Ja,
okay. Ich brauche das in 12 Minuten. Bitte konzentriere dich auf XYZ. Ich brauche wirklich nur diese 3 Fragen. Ja. Beantwortet und es reicht mir auch vollkommen, wenn das 3 Bullet Points sind. Und wenn dir in 27 Minuten noch was anderes einfällt, dann schickst du es mir hinterher. Ich weiß nicht, wann ich im Meeting dran bin oder ähnlich. Also ne? Vollkommen konstruierte Situation, aber so würde das dann ablaufen.
Ja. Cool. Wenn du jetzt über dich ganz persönlich nachdenkst, was ist vielleicht etwas, was, ich weiß nicht, sind es irgendwelche, ist es deine Stimmung, sind es äußerliche Einflüsse auf dich? Was sind so Dinge, wo du merkst, boah, da kann ich jetzt nicht kreativ sein? Oder muss es nicht mal unbedingt nur bei dir sein, sondern vielleicht auch mal abgesehen von diesem Druck, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, was sind so andere Dinge vielleicht, die noch einen Einfluss auf dich oder auf ein Team haben können, was quasi die Kreativität einschränkt? Fällt dir da noch irgendwas ein?
Also sagen wir jetzt mal zielgebundene oder projektgebundene Kreativität, dass du wirklich vor einer Aufgabe stehst, dann alleine. Das ist für mich
alleine sein, meinst du? Okay.
Ja, ja. Also ich brauche Unterhaltung.
Ja.
Und okay, das ist eine Atmosphäre, in der was entsteht. Die Phasen, in denen ich alleine Ideen habe, das sind die, die nicht, wie sagt man, aufgabengebunden sind, sondern ne, da sitzt du im Auto, sitzt im Zug, guckst aus dem Fenster und das kommt dir eine Idee.
Glaubst du, dass das bei jedem Menschen so ist? Oder glaubst du, dass es vielleicht auch Typen Menschen gibt, die sagen, boah, wenn ich alleine bin, sputet mein Hirn vor Ideen?
Definitiv.
Ja. Ja, ja. Definitiv. Also gibt es offensichtlich keinen einheitlichen Modus der Kreativität eines Menschen, sondern jeder Mensch ist so ein bisschen anders, was die Kreativität angeht?
Wahrscheinlich. So wie ohnehin alle Menschen unterschiedlich sind. Ne? Und es gibt ja so viele Einflussfaktoren, biologisch schon, dann wie du aufwächst, was du familiär mitbekommst, wie dein soziales Umfeld ist, welche Arbeitsweisen du dir angewöhnt hast oder die du erlernt hast.
Ja.
Also da gibt es viele, viele Faktoren. Aber das Gute dabei ist natürlich, also das eine ist, alle sind unterschiedlich, das ist schon eine gute Nachricht. Und das zweite ist, aber trotzdem kann man ja auch dazu lernen. Und Techniken lernen, Dialogformen lernen.
Macht es aber gleichzeitig natürlich schwieriger für dich als die Person, die dann versucht, Einzelpersonen zu einem kreativen Ergebnis zu orchestrieren, wenn ich das jetzt mal so nennen würde. Ja?
Mhm.
Weil jeder wiederum anders ist. Das bedeutet ja eigentlich, wenn du jetzt so ein Moderator, wie wir es vorhin hatten, oder wenn du jemand bist, der versucht, aus einem Team in eine Richtung was Kreatives zu schaffen, dann ganz viel Sensitivität oder Einfühlungsvermögen braucht, zu verstehen, wie ticken die einzelnen Menschen hier, oder ist das
aber Sinn? Du machst ja jetzt keine Blitzanalyse oder tiefgehende Analyse vor dem
Team. Kennst du das Team schon, die Menschen länger, oder?
Genau. Ja. Und es ist dann ja schon so, also ne, absolute und maximale Freiheit ist da von daher auch nicht vollumfänglich zutreffend, denn es ist ja schon so. Also du führst dann durch ein Meeting und natürlich hast du die Fäden in der Hand. Natürlich hast du ja auch wahrscheinlich das konkreteste Bild davon, was das Ziel des Meetings sein soll. Also von daher der Moment einzuhaken, einen Gedanken festzuhalten, den nochmal neu zur Diskussion zu stellen, das ist ja eine Moderationsaufgabe.
Ja.
Und von daher greifst du da ja schon ein, zum Wohle das, also weil du die Zügel in der Hand hast. Aber ja, ein gewisses Gespür dafür, von welcher Person, welche Art von Gedanken kommt, das kannst du ja dann auch wieder adressieren.
Ja.
Also du brauchst jetzt etwas Konkreter. Der eine hat die wilden Ideen, der andere hat schneller anwendbaren Ideen.
Ja.
Ne? Oder auch wenn du im nächsten Schritt dann quasi in die Challenge gehst und sagst, was brauchen wir dafür? Wo stehen die Gefahren? Weshalb kann etwas nicht klappen?
Ja.
Weißt du ja schon, wenn du damit mehr und weniger adressieren kannst.
Ja. Ja, bedeutet aber halt, sich da reinzufühlen in die einzelnen Menschen, wie die ticken. Ne? Weil das ist, also
macht halt Spaß, ne?
Ja, ich würde sagen, ich kenne auch ein paar Menschen, die sagen würden wahrscheinlich, macht ihnen keinen Spaß.
Ja.
So. Aber es ist eine Frage der Perspektive wahrscheinlich. Ja.
Das wäre halt dann der Partner bei der Gründung.
Ja, genau. Wenn du jetzt, ich meine, wir reden hier viel über Kreativität, wir haben jetzt drüber reflektiert, was es für dich ist, so ein bisschen über deine Perspektiven, Erfahrungen vielleicht auch gesprochen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, wie wichtig ist denn, wenn wir jetzt sagen würden, einfach mal, okay, wir sagen, Kreativität ist eine menschliche Fähigkeit, ja, wie wichtig ist die denn für uns als Menschen? Also warum sollten wir hier darüber sprechen? Warum sollte Siemens einen Podcast machen und darüber keine Ahnung, x Folgen machen, relativ viele mittlerweile, ich glaube, wir haben schon über 50, wo es eigentlich immer wieder ums Thema Kreativität geht aus verschiedenen Perspektiven. Was wäre da deine Perspektive?
Drei Möglichkeiten. Das eine ist natürlich rundum positiv, weil es für gerade im Kontext der Arbeitswelt und der sich verändernden Arbeitswelt, von der manche, die jetzt anfangen zu arbeiten, aus einem Job in Rente gehen, den es noch gar nicht gibt, natürlich unabdingbar ist, veränderungsbereit zu sein, neue Ideen zu finden, Innovationen voranzutreiben. Dafür braucht es Kreativität. Ja. Das Zweite, auch Positive, ist, weil es eine Form der Verwirklichung ist und vor allen Dingen, du spürst eigene Wirksamkeit. Und das ist ja etwas, was alle Menschen brauchen.
Ja.
Und das Dritte ist, ja, es wird aber auch ein Leben gänzlich ohne den Fokus auf Kreativität geben. Damit kann man wahrscheinlich auch glücklich sein.
Ja, definitiv, ja. Wenn du das jetzt in den Kontext stellst, wie welchen Stellenwert Kreativität vielleicht in Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft so aktuell hat, wie findest du, wo steht denn da dieses Thema? Ist das was, wo genug drüber geredet wird? Ist es ein Buzzword geworden aus deiner Sicht?
Ich glaube, ganz unterschiedlich. Wir sehen das ja auch, weil wir uns die Arbeitswelt draußen ganz genau anschauen. Denn wir machen ja ein Angebot, das letztlich von Companies auch in Anspruch genommen werden soll. Und von daher beschäftigen wir uns mit der Arbeitswelt und mit sinnvollen und effizienten und effektiven Formen des Arbeitens. Und nicht zuletzt deswegen bieten wir ja auch hier die Meetingräume an, in denen oder überhaupt Arbeitslandschaften an, die sich so an die Bedürfnisse des Menschen anpassen, dass seine Gedanken darin auch gedeihen können.
Ja, ich glaube, in dem Kontext haben wir, oder du auch im Vorfeld, so ein bisschen über diese vier Arbeitszustände des Menschen gesprochen. Mhm. Kannst du das nochmal vielleicht da mit einbeben oder erklären, was damit gemeint ist?
Ja, der Gründer von Design Offices, wir wurden 2008 gegründet, hat seinerzeit eine Methode, also wir nennen sie die DO-Methode, also Design Offices-Methode, entwickelt. Und die Grundannahme ist, der Mensch kann in vier unterschiedlichen Arbeitszuständen sein. Das ist Focus, Learn, Collaborate und Socialize. Also sprich, das fokussierte Einzelarbeiten, in dem du wirklich für dich abgeschirmt fokussiert an einem Thema arbeitest. Ja. Das zweite ist Learn, One-to-One, One-to-Many, Situationen, in denen eben Lernen stattfindet. Das dritte ist Collaborate, das ist wirklich die Zusammenarbeit. Darüber haben wir jetzt wahrscheinlich die meiste Zeit des Podcasts gesprochen. Also Gruppen, die gemeinsam vor einer Aufgabe stehen und die gemeinsam eine Aufgabe lösen sollen. Aufgabenorientierte Meetings, Zusammenkünfte etc. Und das vierte ist Socialize. Socialize ist nicht nur hingehen, treffen, Networking, Synergien, sondern auch Zusammenkommen, Soziales, Erfolge feiern und auch mal den Arbeitskontext komplett ausblenden. Und das Gute ist, so sind dann unsere Räume und unsere Häuser auch eingerichtet worden. Also die Architektur, die wir in den Design Offices Standorten haben, 50 in Deutschland, folgt einer Methode.
Ja.
Und das ist die, dass du flexible, situationsgebundene Arbeitslandschaften hast, wo du eben zwischen diesen Arbeitsmodi, ich glaube, wenn ich Latein gelernt hätte, die Mehrzahl
von Modus
ist meines Wissens Modus. Also auch so geschrieben, aber mit langem U.
Ja.
Kleiner Exkurs, vielleicht
ist es so. Ich habe keine Ahnung, kannst du mir alles erzählen, ich hatte kein Latein, aber ja.
Okay, ich auch nicht. Aber trotzdem sagt man Modi, weil sich es besser anhört.
Ja, okay.
Also diese vier unterschiedlichen Arbeitszustände unter einem Dach zu haben und dann auch wechseln zu können. Und das ist ja tatsächlich auch das, ne? Wenn wir vorhin drüber gesprochen haben, in welchem Setting du kreativ sein willst, sein kannst. Ja, du musst aber vielleicht dieses Kreativmeeting auch vorbereiten. So. Und das machst du natürlich nicht in dem Raum, in dem die Hummeln rumfliegen und die Schnittchen und die Luftballons.
Sondern eher im Fokusbereich.
Das machst du im Fokusbereich, ganz genau. So. Okay. Und abschließend dann aus diesem Arbeitssetting rauszugehen in den Socializing-Bereich und da die gemeinsamen Erfolge beispielsweise zu feiern. Das ist klares Plus natürlich.
Also glaubst du vielleicht, eine Frage da in die Richtung, dass gerade diese durch diese situative Arbeitslandschaft, wo es quasi jetzt für 4 verschiedene Arbeitsmodi unterstützt werden, idealer unterstützt werden, dass gerade der Wechsel das Spannende ist, was vielleicht für Kreativität wichtig ist, dass man da flexibel wechseln kann? Ist das das, was vielleicht die Brücke zur Kreativität ist?
Absolut. Und wir sehen das ja auch. Also die Leute sind viel draußen. Und das ist auch in der Verkaufsargumentation den Corporates gegenüber immer wieder interessant. Ihr braucht weniger Fläche, als ihr denkt.
Ja.
Also diese einzelnen Büros, ne, und die Kastenhaltung, die du irgendwo anders hast.
Legebatterie,
genau. Ja. Also der tatsächliche Büroraum, der ist vom Bedarf her gar nicht so wahnsinnig groß. Das ist halt die Mischung, die es letzten Endes ausmacht und die Möglichkeit, da auch zwischen den Arbeitszuständen zu wechseln. Und das ist natürlich etwas, was dann auch intuitiv passiert. Da macht sich ja keiner wirklich Gedanken drüber, ich wechsle jetzt den Arbeitsmodus.
Genau. Das wäre nämlich für mich so eine spannende Perspektive, Hypothese jetzt. Ich habe keine Ahnung, ne? Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Da kommt jetzt ein Mensch, der ist gewohnt, seit, ich sag mal, 30 Jahren immer an seinem festen Arbeitsplatz zu sitzen. Das heißt, der kommt morgens, setzt sich dahin und arbeitet von früh bis abends dort. Gut, vielleicht hat er mal noch ein Meeting und geht irgendwie in den Raum, bespricht da mit jemandem was. Ist es nicht auch was die Menschen erst lernen müssen? Absolut. Sich eigentlich erst die Frage zu stellen, welche Tätigkeit habe ich jetzt eigentlich? Macht dieser Arbeitsplatz, wo ich jetzt bin, eigentlich Sinn? Oder sollte ich vielleicht eher in den Ruheraum? Weil das ist jetzt, überspitzt formuliert, vielleicht genau der oder das Konfliktpotenzial, dass Menschen, wenn sie in Calls sind, halt trotzdem in der Community Space, also dort sitzen bleiben, wo auch viele andere sitzen und vielleicht dann auch andere Leute nerven, weil sie recht laut reden. Ich weiß es nicht. Ja? Mhm. Also dieses Lernen, damit anders umzugehen, ist das was ihr wahrnehmt oder wie ist?
Ja, die Menschen lernen ja, sich in ihrer Umgebung zu bewegen. Ja. Und klar, aber auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich genauso wie im Zug, im Ruhebereich oder im Kino der raschelnde Mensch hinter dir. Da gibt es natürlich Ausnahmen, das ist ganz klar. Aber die Atmosphäre bringt es schon so mit sich, dass es du gehst zum Telefonieren, ne? Wir haben die Telefonkabinen, ne? Die sind schallisoliert, da gehst du rein, wir haben so kleine Workbays, die sind auch, also die sind zwar einsehbar, aber da sind dann so Filzwände, schallschluckende Filzwände drumherum, da kann man sich reinsetzen, eine Besprechung halten. Und wenn du das in einem normalen Ton, in normaler Zimmerlautstärke tust, dann vernimmst du Arbeitsamkeit, aber keinen Lärm.
Ja, und welche Rolle spielt dann in dem Kontext bei diesen 4 Arbeitszuständen noch das Homeoffice? Und das wird ja trotzdem noch was sein, was die Menschen ja auch trotzdem, auch wenn sie im Design Office sind, noch nutzen, richtig?
Ja, das bei Homeoffice ist.
Ist dann auch Fokus?
Da oder? Und hat seine Berechtigung. Ja, es ist Fokus und es sind ja ganz oft dann informelle Zusammenkünfte. Was wir festgestellt haben, ist definitiv, du brauchst Präsenz, um vorwärts zu kommen. Also du brauchst Präsenz, du brauchst die
Präsenz. Präsenz heißt jetzt hier im Büro dann, meinst du?
Ja, genau. Weil du kritische Thesen brauchst, du brauchst Hinterfragen, du brauchst auch mal eine positive Reibung, du brauchst den persönlichen Kontakt, auch die physische Anwesenheit der anderen, was auch wieder gruppendynamisches und zwischenmenschliches alles dabei hat. Das ist unerlässlich, wenn du, sagen wir mal, ergebnisorientierte Meetings machen willst. Haben wir auch eine Studie letztes Jahr dazu durchgeführt. Also die Form der Online-Meetings sind, die ist gut geeignet, wenn du was Informelles machst und dich über Themen austauschst. Aber das wirkliche kritische Hinterfragen, am besten noch hinter der 7. hochgehaltenen Hand. Das funktioniert nur in einem Raum.
Was miteinander. Warum ist das so? Was glaubst du? Jetzt nutze ich mal deine Warum-Frage.
Ja, weil wir es hier mit Menschen zu tun haben. Ja. Also die.
Trauen die sich dann vor einem Bildschirm nicht so, ich sage Anführungsstrichen, fies, eine Warum-Frage zu stellen oder kritisch zu hinterfragen?
Ja, das ist alles distanzierter. Ja, da kommen so viele Dinge zusammen. Ja. Da kommt auch die eigene Komfortzone dazu und eine Aufwandsnutzen. Ja. Rechnung, also wie wichtig ist es mir als Vierter in der Schlange eine Frage zu einem Thema zu stellen oder einen Einwand zu bringen, der möglicherweise schon neun Minuten weg ist. So, und dann
stimmt, und im Raum sitzen, sorry, dass ich gerade unterbreche, fühlt man vielleicht eher das schlechte Gewissen, wenn man nichts beiträgt, weil man ist ja im Raum, ne? Aber wenn man zu Hause sitzt, naja, jetzt ich störe die lieber nicht.
Und dann ja, nicht, und die ne? Technik ist es aber auch. Also ja. Ne, wir können uns ja hier fröhlich unterbrechen, weil wir direkt voreinander sitzen und wir stellen fest, wie energetisch der andere gerade ist.
Ja.
Und im Online-Meeting
spannend.
Hast du alleine schon den technischen Versatz von 1 bis 3 Sekunden.
Ja. Vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum diese großen Tech-Companies wie Apple oder Google oder ich weiß nicht wie, da gab es ja mal so eine Welle, wo die dann gesagt haben, hey, mindestens 3 Tage die Woche kommt wieder rein. Ne?
Ja.
Dass die das vielleicht für sich so verstanden haben.
Ja. Aber da strugglen die Firmen bis heute.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es würde dann auch in die Kerbe reinschlagen, wo wir ja heute drüber sprechen, dass wahrscheinlich auch dieses Vor-Ort-Arbeiten im Office einfach wichtig ist für Kreativität. Weil wenn wir jetzt die Hypothese zugrunde legen, was wir gerade irgendwie so ein bisschen diskutiert haben, im Sinne von das kritische Hinterfragen, also warum Fragen stellen, ist für mich, glaube ich, super wichtig für Kreativität, um das zu durchdringen. Wenn das dann halt im Homeoffice weniger passiert, was ich übrigens auch selber so wahrnehme in meinem Umfeld, dann werde das auch genau dafür sprechen, dass es halt wichtig ist, tatsächlich im Büro zusammenzukommen. Für auch Kreativität.
Total. Also wann immer es darum geht, Ergebnisse zu erzielen, ist die Präsenz das Maß aller Dinge. Und das Schöne ist ja, oder der Idealfall ist ja auch, dass du die Leute nicht dazu auffordern, zwingen. Oder
als gute Grund. Also
bestenfalls motivieren.
Ja.
Ja, motivieren reinzukommen.
Also du musst ihnen irgendeinen Mehrwert bieten, warum sie reinkommen. Ja, nicht nur irgendwie sagen, da ist jetzt ein Schreibtisch mit einem Bildschirm, weil das haben sie zu Hause auch.
Nee. Also das Büro muss... nicht nur die Vorgesetzten und Verantwortlichen im Unternehmen, sondern auch das Büro an sich muss einfach deutlich mehr leisten. Das muss sich inzwischen um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewerben, dass die reinkommen.
Ja, muss attraktiv sein.
Cool. Diese althergebrachten Klötze, die haben ausgedient, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Aber da haben wir doch trotzdem, glaube ich, ein bisschen Arbeit vor uns. Also ihr auch von Design Office, glaube ich, da gibt es noch einiges zu entwickeln. Ich
glaube, wir tun ja unser Bestes.
Die Klötze gibt es noch, glaube ich. Diese Oldschool-Büros gibt es schon noch an vielen Ecken.
Ja,
glaube ich, Menschen noch drin arbeiten, die vielleicht auch sich was anderes wünschen.
Ja, und der Wert der Begegnung ist ja etwas, was wir auch wirklich zentral rausstellen und jetzt inzwischen allen Kunden auch anbieten wollen. Also Community-Events in den Häusern, dass die Menschen eben nicht nur in diese schönen Räumlichkeiten kommen und da auch exzellenten Kaffee genießen, sondern dass die auch vernetzt werden.
Und das ist der Mehrwert, warum sie reinkommen wollen dann.
Richtig.
Das ist das, was du beschrieben hast, mit das Büro bewirbt sich darum, dass die Leute reinkommen.
So ist es. Die kommen dann rein, weil am Dienstagmorgen 20 Minuten an der Kaffeemaschine über Presseclub, also über Pressethemen gesprochen wird, über das, was allgemein auf der Agenda ist, oder auch mal abends eine halbe Stunde sich unterschiedliche Companies aus dem Haus in so einem 7-Minuten-Pitch vorstellen. Ja. Da kommen die Leute zusammen, die wissen, es ist sinnvoll investierte Zeit, aber es ist wenig davon. Aber das ist ein Pull-Faktor, der die Leute ins Büro zieht und dann sich im zweiten Schritt natürlich auch auf die Zusammenarbeit der Teams in den Büros auswirkt.
Ja, cool. Ja, bin ich voll bei dir. Spannend. Ja, zum Abschluss gibt es immer die wichtigste Frage an dich. Gibt es noch irgendwas, was du zum Thema Kreativität und vielleicht Raum den Menschen, die da zuhören, noch als Abschlussgedanken mitgeben willst? Irgendwas, worauf du nochmal besonders irgendwie Wert legst, was du betonen möchtest?
Auf die Frage hatte ich mich nicht vorbereitet.
Das ist
wir hatten
genau
ja so einen
richtig.
Kleinen Fragenkatalog ausgetauscht im Vorfeld.
Hotel Matze, mein Lieblingspodcast, der fragt dann immer so, stell dir vor, Berlin-Alexanderplatz, du hast eine große Advertising-Fläche, was schreibst du drauf?
Ja, liebt euch verdammt nochmal, lasst euch echt in Ruhe. Lasst bitte Menschen sein und behandelt andere so, wie ihr behandelt werden möchtet.
Das gefällt mir, mal sehen. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch für euch was mitnehmen können oder habt wieder ein bisschen über die eine oder andere Frage nachdenken können oder nehmt eine Reflexion mit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Spaß gemacht. Vielen Dank, Tobi.
Danke dir.